Ja, hallo und schön, dass du in der Bonus-Episode, in der kleinen, in der Bonus-Geschichte zum Stadtspaziergang durch Avignon hier dabei bist. Weil ich bin jetzt gerade ein paar Meter gegangen, von da, wo ich den Spaziergang beendet habe, vom Place du Palais, und bin jetzt im Schatten des Papstpalastes. Wirklich ganz irres Gefühl, so auf der Rückseite, und die Wände gehen hier, ich weiß nicht, wie viel zig Meter nach oben über mir. Es ist wirklich ganz, ganz besonderer Ort. Sieht man nicht alle Welt. Aber natürlich bist du nicht dafür da, sondern du willst wahrscheinlich von mir hören, was denn jetzt diese Geschichte mit dem abendländischen Schisma war, mit dem großen abendländischen Schisma, das auf die Papstzeit hier in Avignon gefolgt ist. Ja, tatsächlich ist das etwas, was in der Kirchengeschichte, in der westlichen Kirchengeschichte des Mittelalters und auch im Allgemeinen eine extrem einschneidende Zeit war, weil diese Diskrepanz, die es gab zwischen dem Papsttum, zwischen der römischen Elite in der Kirche, zwischen den Teilen Europas, die diesen nahe standen, und eben Frankreich auf der anderen Seite und seinen Verbündeten, der hat sich ja nicht aufgelöst, oder diese Diskrepanz hat sich ja nicht aufgelöst, damit, dass der letzte Papst dann Gregor zurück nach Rom gezogen ist, sondern die Problematik war ja immer noch dieselbe. Es war immer noch das gleiche Kardinalskollegium, es war immer noch französisch geprägt, und dieser Kampf wurde jetzt mit 70 Jahren Verzögerung im Prinzip neu wieder aufgenommen. Was dann passiert, nachdem Gregor stirbt, das war dann 1378, ist, dass das Kardinalskollegium mit einer ganz knappen italienischen Mehrheit diesmal, oder römischen Mehrheit, wie man es auch immer haben will, und unter durchaus dubiosen Umständen, also da haben auch mal Bewaffnete den Saal gestürmt und halt gefordert, anscheinend waren es wohl die römischen Bürger, die das gefordert haben, einen Römer zum Papst zu wählen. Da wird dann tatsächlich ein Italiener gewählt. Allerdings kein Römer, sondern ein Neapolitaner. Und auch kein Kollegiumsmitglied, was übrigens auch mehr oder weniger einmalig ist, dass der nicht Teil des Kardinalskollegiums war. Nämlich dann Papst Urban VI. Der wird zuerst dann zwar noch, anerkannt ist vielleicht ein starkes Wort, aber auch von den französischen Kardinälen noch akzeptiert in irgendeiner Form für kurze Zeit. Aber seine de facto erste Amtshandlung wird es dann sein, das zu dem Zeitpunkt 16-köpfige Kardinalskollegium um ganze 29 neue Kardinäle zu erweitern. Und es wird dich jetzt nicht sonderlich überraschen, wenn ich dir erzähle, dass das von diesen 29 fast alle pro-italienisch oder pro-römisch waren, um eben die immer noch sehr starke französische Schlagseite dieses Kollegiums damit abzuschwächen oder de facto zu überwerfen. Das heißt, es führt dann dazu, dass die französischen Kardinäle und einige andere auch noch, aber in erster Linie, Urban irgendwann für abgewählt erklären, also ihn einfach absetzen und einen neuen Papst wählen, einen gewissen Clemens VII., der wird Gegenpapst und zieht sofort wieder hier nach Avignon zurück. Und das heißt, wir haben dann ab den 1370ern zwei Päpste, einen in Rom und einen hier in Avignon. Das wurde zwar in ganz Europa als Schande gesehen, also es gab zwar durchaus Vorteile, die Könige daraus ziehen konnten, man konnte ja zwei Päpste gegeneinander ausspielen und solche Dinge, aber trotz allem war das nicht etwas, was die Leute für immer so lassen wollten. Aber trotzdem sollte es 40 Jahre lang dabei bleiben, also 40 Jahre lang Päpste in Rom und in Avignon. Hier waren es zwei an der Zahl, also zwei Päpste noch, womit wir eben auf die neuen Päpste in Avignon kommen. In Rom waren es in derselben Zeit ganze vier. Und beide hatten dann eben im Machtgeflecht Europas jener Zeit unterschiedliche Anhänger. Also der Papst hier in Avignon wurde natürlich von Frankreich gedeckt, aber auch Spanien und Schottland zum Beispiel, was ja auch ganz interessante Schlagseiten bietet, ne? Schottland hat natürlich diesen Papst gewählt, weil England, damit kommen wir zum anderen, sich der römischen Seite angeschlossen hat. Aber zum Beispiel auch Ungarn und Polen und natürlich die meisten italienischen Staaten. Es hat dann auch ziemlich lang gedauert. Also man wusste nicht so recht, wie man mit diesem Schisma umgehen soll. Und hat sich dann irgendwann auf dem Weg eines Konzils geeinigt, was man dann im Jahr 1409 das erste Mal probiert hat. Also auch da schon 30 Jahre im Schisma. Ne? Da kommt man dann auf die Idee, dass man ein Konzil einberufen will. Und das wird dann auch gemacht, und zwar in Italien, in Pisa. Das war tatsächlich ein sehr großes Konzil, was es so in der Form schon auch länger nicht gegeben hatte. 600 Kleriker nahmen angeblich daran teil, was ja doch eine ziemlich große Zahl ist. Allerdings keiner der beiden Päpste. Die haben das beide nicht anerkannt, haben dann Gegenkonzile veranstaltet. Also einmal der römische Papst in Cividale in Norditalien und einmal der französische in Perpignan, also in Südfrankreich. Und dort haben zwar wenig Leute teilgenommen, aber das hat natürlich die Arbeit des Konzils von Pisa einigermaßen erschwert, dass die zwei Päpste, die da ja an sich deren Rolle geregelt werden sollte, einfach Gegenkonzile aufgefahren haben. Es ist dann tatsächlich relativ schnell eskaliert da auf diesem Konzil von Pisa. Nämlich die Päpste wurden dort dann als hartnäckige Schismatiker bezeichnet. Und sie wurden dann einfach beide abgesetzt im Jahr 1409. Und es wurde ein neuer Nachfolger gewählt, ein gewisser Alexander V. Mit der logischen Konsequenz, was sich ja auch die Leute in Pisa, die dort versammelten Kirchenoberen, denken hätten können, dass natürlich keiner der anderen Päpste das anerkannte. Und dementsprechend hatten wir jetzt Alexander, wir hatten aber immer noch einen in Avignon und immer noch einen zweiten in Rom. Und dementsprechend haben wir das Schisma nicht gelöst, sondern haben nach dem Konzil von Pisa statt zwei Päpsten eben drei. Ja, Glückwunsch. Aber die Idee des Konzils hat sich doch irgendwo für die Teilnehmenden da bestätigt. Also man hat dann wohl in Detailfragen einiges vorangebracht. Weiß ich im Detail ehrlich gesagt nicht. Verstehe ich dann vielleicht im Zweifelsfall auch nicht. Hat sich aber darauf geeinigt, es auf dem gleichen Weg nochmal zu probieren. Und das ist dann 5 Jahre später geschehen in Konstanz. Und das Konzil von Konstanz ist ja vielleicht ein Begriff. Das ist ja wirklich etwas, was in der Kirchengeschichte sehr, 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 sehr bedeutend war. Schirmherr ist jetzt der römische Kaiser, langsam findet er diese Phase des Wiedererstarkens des Heiligen Römischen Reichs ein Ende. Und Sigismund, ein Luxemburger Kaiser, ist in dem Zeitpunkt an der Macht, auch recht einflussreich. Und er hat es tatsächlich geschafft, dass eben wieder genügend Anhänger verschiedener Flügel und Kardinäle und so weiter an so einem Konzil teilnehmen wollten und dafür eben ins Reich nach Konstanz reisten. Und auch jetzt wurde wieder klar, dass man sich nicht wirklich auf einen der Päpste einigen konnte. Und es wurde zunehmend offensichtlich, dass man wahrscheinlich wohl wieder alle drei für abgesetzt erklären und einen neuen bestimmen würde. Was jetzt wieder einige offensichtliche Probleme mit sich bringt. Diese Palastwache fährt hier ständig mit dem Moped an mir vorbei. Das ist das dritte Mal. Langsam wird es wirklich anstrengend. Aber auch das bestätigt wieder das italienische Flair in dieser Stadt. Also so fern waren sie sich offensichtlich gar nicht, dass sie sich da um so ein Papsttum streiten mussten. Naja. Ja, die Tatsache, dass eben diese Absetzung drohte, hat dann nochmal dazu geführt, dass Papst Johannes, das war der Nachfolger von Alexander, der als dritter Papst gekrönt wurde, ne? hat auch nicht lange überlebt, dass der dann einfach mal vom Konzil floh. Der war ja tatsächlich anwesend als einziger, weil er gedacht hat, er wird einfach bestätigt und die anderen beiden werden abgesetzt. Musste dann von den Truppen des Kaisers tatsächlich zurückgebracht werden, mehr oder weniger mit Gewalt. Ziemlich unangenehme Sache. Wurde dann für abgesetzt erklärt im Jahr 1417. Stimmt nicht, 1415 schon. 2 Jahre später werden dann die beiden anderen für abgesetzt erklärt, wobei einer von denen dann, also der römische Papst, der gibt sogar klein bei und sagt, ja, lass gut sein, I had a good run. Nur der Papst von Avignon, der tatsächlich, ja, widersetzt sich da seiner Absetzung und lebt dann noch bis 1423, sieht sich auch ein Leben lang als Papst, obwohl er nicht mal mehr in Avignon war, er musste nach Spanien fliehen, wo er halt irgendwie noch ein paar Unterstützer gefunden hat. Aber de facto, also wenn man ihn jetzt nicht zählt, außer ihm selbst und ein paar Hanseln hatte der keine wirklichen Anhänger, wurde mit dem Konzil von Konstanz und mit dem Jahr 1417 das abendländische Schisma beendet. Es wurde ein neuer Papst gewählt, ein Italiener diesmal wieder, Martin V., der dann auch tatsächlich von allen Seiten anerkannt wurde. Ja, und damit ist diese Phase des großen abendländischen Schismas dann auch beendet nach fast 40 Jahren. Die Bedeutung und die Folgen von dem gerade jetzt für die katholische Kirche sind natürlich enorm. Also gut, für die Stadt Avignon haben wir es ja schon gesagt, auch da hat das deutliche Spuren hinterlassen, diese Zeit des Schismas und natürlich auch die Zeit davor. Aber in der Kirche selbst hat sich da wirklich sehr viel verändert dadurch. Es hat sich ein Trend fortgesetzt und endgültig durchgesetzt zu der Zeit, und zwar, dass das Kardinalskollegium in irgendeiner Form über dem Papst steht oder stehen kann. Jetzt in dieser Phase haben ja Kardinäle mehrmals für sich in Anspruch genommen und waren der Meinung, dass sie das auch durften, einen Papst abzusetzen. Das haben sie jetzt einige Male gemacht und würden sie sich für die Zukunft auch offen halten. Und ein zweiter Punkt, das ist dann natürlich dann langsam mit den Renaissance-Päpsten wieder in den Hintergrund geraten, aber für eine Zeit war das wirklich etwas, wo die Kardinäle sich sehr stark festigen konnten in dieser Machtstruktur. Ja, und das andere ist der Konziliarismus, also diese Idee der Kirchenkonzilien als de facto oberste Entscheidungsgremien, die nach dieser Zeit dann ab dem 15. Jahrhundert auch immer öfter Anwendung fanden. Also auch das etwas, was die Kirche sehr stark geprägt hat danach. Man muss auch dazu sagen, dass dieses Konzil von was von Pisa, ja, also mit Pisa eigentlich schon, war das erste Mal, dass ein gesamtkirchliches Konzil nämlich ausgerufen wurde, ohne dass der Papst oder in dem Fall ein Papst oder der Kaiser da irgendwie dahinter gestanden sind. Und auch das spielte dann wieder in diese Macht der Kardinäle rein. Und auch das würde sich in Zukunft wiederholen oder zumindest wiederholen können. Also die Machtgefüge in der katholischen Kirche haben sich als Folge dieses Schismas recht grundlegend verschoben. Die Kirche war danach nicht mehr das gleiche wie vorher. Und auch das ist ein Erbe dieses Papsttums von Avignon und dem daraus folgenden großen abendländischen Schisma. So, und damit sind wir jetzt wirklich am Ende der Geschichte angekommen. In der Gesamtheit ja doch nicht ganz so kurze Phase der europäischen Geschichte. Von 1309, als der erste Papst hierher gezogen ist nach Avignon, 1305, als er gewählt wurde an sich, ne, bis 1417, wo dann die Lage tatsächlich mehr oder weniger final beigelegt werden konnte, da haben wir jetzt dann doch mehr als 100 Jahre. Und in der Zeit hat sich nicht nur in Europa sehr viel verändert, es hat sich in der Kirche viel verändert, es hat sich hier in Avignon viel verändert und in Frankreich. Und die europäische Geschichte, wie wir sie heute kennen, ist eine direkte Folge davon. Schön, dass du dabei warst. Und wir werden uns hoffentlich noch in ein paar dieser kleinen Stadtspaziergänge in Zukunft hören. Ich gehe jetzt irgendwas Leckeres Französisches essen. Tschüss!